Herzlich willkommen zum letzten Tag, zum letzten Talk des Tages. Und ihr seid noch alle wach genug, um zu lachen, das finde ich schön. Danach gibt es ja auch noch unser schönes Social Event. Der letzte Talk ist einer, die diesjährige Auflage eines Klassikers von Nils, Michael und Oliver, State of the Union. Wir hören über Kuriositäten, Wunderbares, Schreckliches oder sonst irgendwie Aufregendes, was in den letzten 12 Monaten in der Open-Source-Welt passiert ist. Viel Spaß mit Nils, Michael und Oliver.
Vielen Dank.
Danke sehr. Danke.
Ja, da können wir direkt mal ausprobieren, ob das Audio von unseren Folien funktioniert. Da müsste jetzt eigentlich Ton kommen, wenn da... Ja, willkommen zu unserem jährlichen Podcast. Muss man eigentlich so sagen, ne?
Ja.
Wir versuchen es öfters zu machen, aber es ist schwierig, 3 Leute zusammenzukriegen.
Ja, das ist ein Koordinationsproblem. Ist wahrscheinlich NP-vollständig, nehme ich mal an.
So ist das. So, bevor wir anfangen, geht doch mal auf diese Seite hier bitte und tragt da mal einen für euch eindeutig identifizierbaren String ein. Jeder nur einen bitte. Ihr müsst nicht euren Namen eintragen, ihr müsst nur irgendwie erkennbar sein an diesem String. Es könnte sich vielleicht später lohnen. Der Link kommt später auch nochmal, aber... Macht das am besten sofort oder jetzt.
Aber was ist eigentlich Tabu?
Das ist mein anderer Podcast, der jede Woche 2 Folgen macht, statt 2 Folgen im Jahr.
2, Donnerwetter.
Ja. Okay, 3, 2, 1. Oh mein Gott, es sind schlimme Dinge passiert dieses Jahr.
Das stimmt.
Ja, sehr schlimme Dinge. Ein erstes sehr schlimmes Ding, da müsst ihr, ihr sitzt ja alle, das ist ganz okay. Ne? Ein erstes sehr schlimmes Ding ist, AOL stellt sein Dial-Up-Internet ein.
Was machen wir jetzt mit den ganzen CDs? Ich habe so viele noch irgendwo rumstehen im Keller, glaube ich.
Ja, angeblich, da gab es noch mal so eine Aktion, wo die dann von dem Hauptquartier abgeladen wurden, so mit dem LKW. Ne? Naja, aber es gab noch...
Aber jetzt mal die Frage, funktionieren eigentlich diese Modems noch?
Ja klar, also bis September. Ja, es gibt aber noch viel mehr schlimme Dinge, die dieses Jahr passiert sind.
Das war auch hart.
Ja. Ja, aber da waren wir eigentlich, wer erinnert sich noch an unser Plakat, wann war das, 2012?
2012 war es, glaube ich, 2012, ja, das Linux-Plakat, 2012.
Okay, wo wir sozusagen einen Tux in die Arme von dem Bill Gates montiert hatten.
Ja. Wir hätten euch das gerne gezeigt, aber leider haben wir das Bild nicht mehr gefunden. Ich habe wirklich nachgesucht. Ja. Naja.
Aber nach nur 20... 25 Jahren.
Ja, hat sich das gelohnt, genau.
Hat sich jetzt das eingestellt.
Ja? Würde ja, aber ein bisschen verkniffen gucken sie schon, oder?
Ja. Ich habe tatsächlich die AI mal gefragt, mir ein paar Bilder mal zu generieren aus dem Treffen von Bill Gates und Linus Torvalds und die waren so bizarr, die konnten wir nicht zeigen. Dafür haben wir andere AI-Sachen hier drin, die werdet ihr noch später sehen. Ja, wo wir gerade bei Microsoft sind, Microsoft hat sich ja auch ganz viele Fails hingelegt. Die haben übrigens 50-jähriges Jubiläum dieses Jahr. Ja, eins der Fails.
Und wir haben noch ein Jubiläum, wollen wir auch noch mal hier.
Genau, ja, ganz wichtig.
20 Jahre Frost, haben wir auch noch, ne? Aber 20 Jahre Froschcon hier.
Genau, das ist auch extrem wichtig und richtig cool. Und ich glaube, wir waren auch tatsächlich bei allen Froschcon-Varianten dabei. Ne? Nicht mit diesem Vortrag, aber so persönlich waren wir, glaube ich, immer dabei.
Genau.
Ja. Na gut, die 5 schlimmsten Fails von Microsoft, Karl Klammer. Da gibt es ja auch die Aussage, dass Copilot eigentlich im Wesentlichen nur ein Karl Klammer auf Steroiden ist.
Ja, ein Rewrite.
Ein Rewrite, genau. Ja. Dann der Red Ring of Death, wer das noch kennt, da hat Microsoft gedacht, wir sparen mal ein bisschen beim Blödsinn bei der Xbox und dann haben sie sich halt irgendwie aufgelöst, mehr oder weniger unter Hitze und Kälte und Hitze und Kälte und so. Windows Vista, wer hatte Windows Vista? Shame on you. Aktuell. Wer hat aktuell Windows Vista im Einsatz?
Ja, nicht schlecht. Ah,
was für ein Glück. Ja. Noch so eine Frage. Wer hat denn mal ein Windows Phone gehabt? Und, war ich damit zufrieden? Du hast eins dabei. Sehr gut. Sehr gut. Ja, und dann natürlich Steve Ballmer so insgesamt als Gesamtkunstwerk.
Ja, ja.
Wobei der für die Firma ja anscheinend ganz wertvoll war, aber für die Intelligenz der Restmitmenschen war es ein bisschen schwierig mit dem.
Aber wir sind der Meinung, bei dieser Liste hier von Golem fehlt ein Fail.
Ja, definitiv. Willst du was dazu sagen?
Ja, Ja, also wir fanden das sehr spannend damals, als dann diese ganze Linux ist ein Krebsgeschwür und so weiter hier rauskam. Das war eigentlich Zeichen der Angst. Ja? Also haben sie nur nicht so...
Es war eine offizielle Werbung von Microsoft, muss man dazu sagen. Das war jetzt keine Montage oder sowas, sondern damit haben sie tatsächlich geworben. Aber offensichtlich haben sie die Idee mit der Diversität und den Kombinationsmöglichkeiten
nicht so ganz gerafft.
Man muss auch schon sagen, dass sie sich schon ganz schön bedroht gefühlt haben da, ne, an der
Zeit. Ja, in der Tat. Ja. Die Nerven lagen blank.
Ja. Wo wir gerade bei Betriebssystemen sind, weiteres Jubiläum, 50 Jahre CPM.
Ja, spannend.
Hat jemand CPM gerade im Einsatz? Hat jemand jemals mit CPM gearbeitet?
Naja, klar.
Ja, wahrscheinlich schon einige, oder? Aha. Ja, klar. Wer hat schon mal mit VMS gearbeitet? Okay.
Das ist härter.
Oh, herzliches Beileid. Ja, von CPM ist übrigens, sind so Teile der Konzepte von BIOS, also das BIOS übrig geblieben. Gibt es hier einen schönen Artikel. Übrigens, als kleinen Hinweis, die Folien, da gibt es den Link auch am Ende dann, alle Folien haben unten den Quelllink, wenn ihr da also mal genau reingucken könnt, könnt ihr euch das immer gucken. Die sind manchmal überlagert von den Bildern und sowas, aber wir haben die auf jeder Folie drauf, könnt ihr euch rausziehen da. Ja, dann, wo wir bei den Oldschool-Sachen sind, wir haben 45 Jahre C++. Staus Troop hat zur Feierlichkeit einen Artikel geschrieben im ACM und erklärt da, wie er sich C++ in Zukunft vorstellt. Und Hackaday hat das passend zusammengefasst mit, ihr habt es immer noch nicht verstanden.
Aber die haben sich auch mindestens dreimal reimplementiert, quasi von Scratch, oder?
Ja, aber hallo, ich hab da vor einiger Zeit mal wieder C++-Code gesehen, aktuellen, und ich habe gedacht, das ist nicht mehr das C++, das ich kenne. Ja, da hat sich doch einiges geändert.
Ja. Ja, die Frage ist es besser geworden? Ja.
Nein. Sagt Staus Troop vielleicht auch.
Bitte? Wir sollen immer die Fragen wiederholen, und Sarah sagte, es wäre mittlerweile High-Performance-tauglich. Wir so. Wissen, wo wir die entsprechenden Anfragen dann hinlenken können, okay?
Wir müssen ein bisschen... Ja, wenn wir hier ein bisschen schneller durchgehen, dann hängt das daran, dass wir 117 Folien haben. So wenig. Ja, wir hatten 150, aber wir mussten noch ein bisschen reduzieren. Kommen wir mal zum Thema Datenschutz an IT-Sec.
Ach, ist das auch vorgekommen?
Ja, das ist auch vorgekommen. Da gab es zum Beispiel einmal eine Initiative vom Bundesrat, wir reden immer über die letzten 12 Monate, was da passiert ist, ja, dass man Domain-Registrierungen doch bitte nicht mehr anonym macht. Ja, ich dachte immer, dafür wäre das Who-Is-System mal gewesen.
Ja? Ja, genau, das mir war es, als wäre das am Anfang nicht anonym gewesen.
Oder? Ja, und dann hat man irgendwann gesagt, das Who-Is können wir nicht mehr machen wegen Datenschutz, und jetzt doch wieder, und gleichzeitig wollen wir aber auch Impressumspflicht haben, ja, auf jeder Webseite, und wenn man das nicht hat, kriegt man direkt eine Abmahnung ins Haus, außer man hat eine Facebook-Seite, dann muss man kein Impressum haben, und alles ein bisschen seltsam, ja. Naja, mal gucken, was da draus wird.
Es fehlt etwas die Linie in meinen Augen.
Ja, dann das Internetarchiv wurde mehrmals angegriffen dieses Jahr, was ich ziemlich schäbig finde, weil ich finde, das ist eine der zentralen Institutionen des Netzes und speichert ganz, ganz viele Sachen, die wirklich nützlich sind und die sie ansonsten weg wären. Und ich kann mir nicht richtig nachvollziehen, warum man irgendwie das sich gerade als Ziel raussucht. Aber gut.
Steht auch sehr gerne in diversen Content-Filtern drin.
Ja. Ja, gut. Ja, dann gibt es eine EU-Richtlinie jetzt zum Thema Software-Produkthaftung.
Wurde doch im letzten Jahr schon angeteasert, genau. Oder? Jetzt ist es, glaube ich, Realität geworden.
Jetzt ist es Realität geworden. Allerdings ist es im Moment nur eine EU-Richtlinie. Das heißt, die einzelnen Länder müssen das jetzt noch umsetzen. Ich glaube, 2 Jahre dauert es oder 3. Ne? Ja. Bin ich mal gespannt, was sie da jetzt draus machen, dass das dann wieder nicht funktioniert.
Aber ist schon ein Weg in die richtige Richtung, meiner Meinung nach. Ja,
ja.
Also sollte ja die Qualität dementsprechend auch hoffentlich dann auch steigen. Ja.
Vielleicht.
Wenn es so auch genutzt wird. Ne? Also siehe Datenschutzrecht und US-Daten.
Genau. Ja, aber gut. Gucken wir mal. Nächstes großes Thema war natürlich dieses Jahr auch AI. Und wie gesagt, wir haben noch ein paar AI-Inhalte hier drin. Und eine der Dinge ist ja, dass ganz viele Firmen von ihren AI-Modellen behaupten, dass sie Open Source wären. die aber nicht wirklich
Spoiler, Open Source
sind.
Spoiler, sind sie aber nicht.
Sind sie nicht, genau. Also das ist auch so ein Ding, das irgendwie seit den 2000ern sich hält. Wenn man das irgendwie runterladen kann, dann ist es Open Source. Das Lustige ist, die KI-Firmen haben auch so eine Ansicht, wenn was runterladbar ist, dann kann ich es auch verwenden zum Trainieren. Ja? Also eine ganze, da kommen wir gleich noch drauf, wir haben noch eine extra Folie dafür. Ja, die OSI hat jetzt angefangen, eine Definition vorzulegen, was eigentlich Open Source Modelle bedeutet. Und insbesondere müssen da natürlich dann auch die Trainingsdaten bekannt sein. Ja? Und das ist ein wesentliches
und Problem. Und lizenziert.
Ja, ja, genau. Ja, ja. Und das ist ein wesentliches Problem für die Anbieter, denn ich kann das schon irgendwie so ein bisschen zumindest nachvollziehen, warum OpenAI eigentlich sagen will, wo die Daten herkommen, die sie da, oder auch Meta, ja, da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Ja, ja, das CC Signals zum Beispiel gibt es auch als Initiative in der Richtung. Das ist eine Idee, dass man quasi so eine Art erweiterte Robots.txt macht, wo drin steht, wofür bestimmte Daten benutzt werden dürfen und wie die Konsequenz davon ist. Also zum Beispiel auch, wir möchten gerne bezahlt werden, wenn das fürs Training benutzt wird. Es gab da ziemlich viel Kritik. Ich finde übrigens, wenn ihr in den Artikel geht und den Link anklickt, wo die Diskussion geführt wird, die wird auf GitHub geführt, seltsamerweise. Da gibt es eine wirklich extrem gut geführte Diskussion darüber, ob das überhaupt sinnvoll ist, mit ganz, ganz vielen Vor- und Nachteilen und Widerreden und Vorreden und so weiter. Fand ich sehr interessant. Das würde ich auf jeden Fall mal euch ans Herz legen, das mal zu lesen.
Aber in meinen Creative Commons nimmt sich dem Thema an. Das finde ich jetzt schon mal auf jeden Fall einen Schritt in die richtige Richtung, ja. Weil das Thema müssen wir angehen.
So, wie das jetzt mit den Modellen und den Trainingsdaten ist, das hat man sehr schön gesehen an einem Interview mit der CTO von OpenAI. Und das spielen wir euch jetzt mal hier ab. Wenn wir es ankriegen.
What data was used to train Sora?
We used publicly available data and licensed data.
So, videos on YouTube?
I'm actually not sure about that.
Videos from Facebook, Instagram?
You know, if they were publicly available, publicly available to use, there might be the data, but I'm not sure. Yeah. I'm not confident about it.
What about Shutterstock? I know you guys have a deal with them.
I'm just not going to go into the details of the data that was used, but it was publicly available or licensed data.
After the interview, Mirani confirmed that the licensed data does include content from Shutterstock.
Ihr könnt mir noch nicht erzählen, dass der CTO von OpenAI nicht weiß, mit welchen Daten ihre Video-AI gefüttert wird. Das ist doch absoluter Bullshit.
Na gut, aber vielleicht wollte sie es nicht sagen.
Nein, die kann das natürlich nicht sagen. Ja klar, also ich meine...
Aber auf der anderen Seite, warum setzt man sich dann in so ein Interview?
Ja, oder warum sagt man nicht einfach, darüber geben wir keine Auskunft? Finde ich irgendwie eleganter gewesen als sowas. Naja.
So, what data was used to train Sora?
Nächstes. Ja, weiteres Ding, was in demselben Umfeld passiert ist, ist das Training von Meta-Modellen. Da hat Meta ja gesagt, ja, okay, wir haben jetzt doch, wir geben zu, wir haben LibGen benutzt. Wer LibGen nicht kennt, das ist quasi eine riesige Datenbank von allen Büchern der Welt, in allen Sprachen der Welt. Also hier links sieht man mal die Größe von dieser Datenbank.
Ja, in verschiedenen, es gibt ja so ein paar davon, ne?
Genau.
Wie hier, ja, was ist rum, ja.
Und das ist auch nicht für menschliches Lesen gedacht, dieses LibGen, sondern ausschließlich für das Trainieren von AI-Modellen. Also das ist alles Fließtext mehr oder weniger. Man kann übrigens auf diese Seite hier gehen, beim Atlantic, und kann dieses Dataset durchsuchen nach Autor oder Werk oder sowas und findet dann, ob das da drin ist. Ja. Ja, und Facebook ist einfach hingegangen und gesagt, komm, wir torrenten das mal schnell, ja, und laden das mal uns runter.
Und da hat es keine Bedenken gegeben?
Ja doch, das sieht man hier rechts oben, das ist ein Ausschnitt aus dem internen Facebook-Chat, inklusive Emoji übrigens, der war dabei, aus Gerichtsdokumenten, wo ein Entwickler gesagt hat, dürfen wir das denn machen? Und es hat ein anderer Mark Zuckerberg hat gesagt, geht klar, mach doch. Und es gibt die Legende, das ist nicht bestätigt, aber angeblich war es so, dass sie dann jemanden mit einem Notebook in den nächsten Starbucks geschickt haben, ja, damit das nicht aus dem Meta-Netzwerk passiert. Ja, finde ich schon ganz schön krass, ja, und die kommen vor Gericht auch noch damit durch und dürfen das. Ja, während wir zum Beispiel den Fall hatten mit Aaron Swartz, der irgendwie wissenschaftliche Artikel offengestellt hat und damit dann irgendwie auf 35 Jahre Knast und Millionen von Dollar Strafe verurteilt, nicht verurteilt, aber verklagt wurde. Also absolute Katastrophe. Ja.
Ja, die Frage ist, ob Meta hier auch durchgekommen wäre, wenn es Kinofilme gewesen wären.
Ja, aber ich meine, die Verlagsindustrie ist ja auch sehr agil, sag ich jetzt mal da. Ja? Die klagen ja auch in diversen Fällen gegen sowas. Aber bis das mal durch ist, ja, könnten ja auch einfach eine Abmahnung schicken, so wie sie den normalen Leuten auch, naja, egal. Was macht Meta derzeit? Ja, die bauen, deren Rechenzentren bauen sie schneller als ihre Gebäude um die Rechenzentren. Deswegen wollen sie jetzt Zelte bauen mit Rechenzentren. Wir haben dann mal OpenAI gefragt, wie das aussieht. Ja. So kann man sich das ungefähr vorstellen, wie das bei Meta dann aussieht. Kommen wir mal zu den Projekten. Ein spannendes Projekt, und da sind wir wieder bei Microsoft zurück, ist, Microsoft hat einen Texteditor dieses Jahr an den Start gebracht, Open Source. Ist ein Konsoleneditor, also kann man hier auf der Microsoft, auf der Windows-Konsole aufrufen und starten und benutzen. Und ich frage mich wirklich, warum machen die sowas? Warum?
Ja, das frage ich mich ich auch. Also ich meine, als Fan von Vim würde ich ja einfach hier diese Pfeile hier...
Vim? Moment, stopp. Nee, mal das falsch. So. Ja. Also, so richtig verstehen tue ich das nicht, warum man nicht einfach irgendwie existierende Quellen, aber gut, wenn die da irgendwie zu viele Entwickler haben, die sie irgendwie für irgendwelche sinnlosen Projekte ausgeben wollen.
Aber gab es nicht ohnehin immer schon so einen Kommandozeilen-Editor für DOS?
Ja, das war so ein Line-Editor wie Adlin.
Adlin oder sowas?
Ja, ja. Hm. Genau.
Es gibt auch einen Texteditor für Windows.
Ja, ja, Texteditor, das ist mir zu irgendwie zu modern.
Ja, was wir haben noch ein Jubiläum in diesem Bereich zumindest, nämlich Git.
Ja. 20 Jahre, oder? Git.
Ja. Linus Torvalds, ich habe übrigens jetzt rausgefunden, auch warum das Ding Git heißt. Linus Torvalds hat gesagt, er nennt alle seine Projekte nach sich selbst und Git heißt egoistischer Bastard.
In der Tat.
Ja, und deswegen heißt das Git. Es gibt übrigens eine schöne Seite hier unten, Oh Shit Git, wer das nicht kennt. Extrem nützlich, wenn man irgendwas verkackt hat. Dann kann man auf der Seite sich so Cheat-Codes holen, wie man das wieder zurückrollen kann und sowas, ja. Finde ich sehr, sehr, also hat mir schon echt ganz oft irgendwie aus der Patsche geholfen.
Was in Git drin ist, bleibt in Git.
Nee.
Kommt drauf an, wie schnell du reagierst, wenn du richtig schnell bist.
Ja, also wir hatten bei uns mal einen Fall, kann man das im Nähkästchen erzählen. Wir hatten bei uns einen Fall, wo ein Entwickler einen AWS-Token eingecheckt hat, lokal bei sich. Dann den Commit bei sich gelöscht hat und dann einen Push gemacht hat. Hm. Ja, das hat genau 2 Stunden gedauert. Dann hatten wir eine $5,000-Rechnung bei AWS gehabt für irgendwelche Bitcoin-Miner.
Ja. Gut, aber kennst du noch die Geschichte, warum es überhaupt Git gibt?
Erzähl.
Ja, also der Linux Source Code Revisioning Werkzeug, das war BitKeeper. Ne?
BitKeeper.
Und die hatten eine freie Lizenz für alle.
Nein, eine kostenlose
Lizenz. Eine kostenlose Lizenz, ja, eine kostenfreie Lizenz für alle Kernel-Maintainer. Und die haben sie dann irgendwann zurückgezogen. Ja, und
so sieht's aus.
Weil sie dachten, sie sind too big to fail. Ja, sie sind Marktführer in diesem Segment, kann nichts passieren. Und dann hat sie irgendwie erstaunlich kurze Zeit benötigt, ja. Und ein paar Wochenenden und ein paar Pizzakartons und ein paar Cola und Chipstüten. Und dann hatte Linus Torvalds die erste Version von Git hier am Start. Ne? Also
was ich daran irgendwie, muss ich sagen, bemerkenswert finde, ist, dass nicht nur das Ganze so schnell ging, sondern dass das letztlich das ganze Prinzip so revolutionär war. Ich meine, es hat ja die Art und Weise völlig verändert, wie Versionsverwaltung, Source Code Revision eigentlich heute funktioniert.
Ja, und den Grund, warum es Git gibt, gibt es gar nicht mehr, sozusagen. Ja, also es hat sich damit obsolet gemacht.
Gut. Ja, weiter im Text. Wie gesagt, wir sind erst bei einem Drittel unserer Folien. Automotive ist ja auch ein wichtiger Bereich. Da gibt es gerade einen angestrengten Rechtsstreit von Anwalt Jun zu diesem Auto hier. Das ist ein Auto von der Firma SAIC bzw. MG und die haben Software drin, logischerweise, ne? Und man bekommt aber keine Lizenzen angezeigt und da hat er gesagt, Open Source Software ist überall drin, also da garantiert auch, wo ist die Lizenz? Ja? Und hat damit dann mal einen kleinen Brief geschickt an SAIC und hat erstmal keine Antwort gekriegt. Oder hat irgendwie so einen Fuck aufgekriegt, glaube ich, ne?
Also ich glaube, man wird da vor Gericht gehen müssen. Also Das hat sich jetzt nicht aufgelöst.
Würde ich finde auf jeden Fall spannend. Da haben wir vielleicht nächstes Jahr dann was zu
zeigen. Mal wieder ein Fall für Harald
Welte. Ja. Dann haben wir die 40 Millionen Zeilen-Marke geknackt bei Linux, beim Linux-Kernel. 20 Millionen davon sind Treiber.
Ja, in ja. der Tat. Das ist doch von Thorsten, ne? Ja. Ja, ich hatte ja gedacht, ich habe das ja schon im letzten Jahr mal angefangen, hier so einen kleinen Überblick zu schaffen. Ich dachte mir, man kann das alles automatisieren. Okay, das war mein Prompt da oben. Ich habe es mal auf Wiedervorlage gesetzt. Das ist nämlich, AI funktioniert nicht in allen Aspekten ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe.
Dann hast du noch nicht den richtigen Prompt.
Das kann sein, deshalb ja auch die Wiedervorlage.
Aha, okay.
Der Prompt ist ja oben dabei.
Gut. Ja, ein bisschen Ärger gab es bei der Python Software Foundation. Da haben sie einen Entwickler für 3 Monate gesperrt, weil er ein bisschen Quatsch gelabert hat. Und dann gab es mehr Ärger innerhalb der Python Foundation mit dem endgültigen Statement, Python ist jetzt ein grauer, humorloser, unternehmensorientierter Ort. Ja, ich habe da keine Stakes drin, aber der Artikel hier unten, The Defenestation of Tim, war ganz interessant zu lesen. So typisches Community-Gekabbele wie damals in den 2000ern. Sag ich jetzt mal.
Naja, ist ein großes Projekt, gibt es eine Menge Stimmen. Ja. Nicht jeder hat hier die Vorträge gehört.
Ja, Entwickler, Open Source Entwickler werden tatsächlich nicht genug gewürdigt, denn das ganze Internet quasi läuft auf Open Source Software. Wahrscheinlich die meisten Unternehmen laufen auf Open Source Software und trotzdem gibt es da relativ wenig Anerkennung für. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Unternehmen, die durch Mitarbeiterfreistellung auch Open Source pushen. Ja? Aber das ist natürlich ein ongoing Problem, das wir auch letztes Jahr, glaube ich, hatten. Ja? Interessanter Artikel dazu.
Da muss man vielleicht nochmal Danke an alle Entwickler sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
So, dann haben wir bei OpenBSD ist jetzt alles anders. Theo de Rath hat einen Commit gemacht, mit dem der letzte Rest von dem allerersten OpenBSD entfernt wurde. Und deswegen ist da jetzt alles anders. War übrigens ein Spiel, oder ein Teil eines Spiels, was entfernt wurde. Ja. Benutzt jemand hier OpenBSD? Ja? Weniger als VMS. Sau gut. Naja. Ja, 20 Jahre Ubuntu. Mark Shuttleworth, das ist Mark Shuttleworth auf dem Linux-Tag. Das ist Mark Shuttleworth im Weltall.
Ja, da ist er noch unten.
Da ist er noch unten, genau. Ja. Wir hatten ja Mark Shuttleworth auf dem Linux-Tag und ich fand's, da gab es ja so lustige Anekdoten, wie zum Beispiel, er sitzt bei uns im Büro und sagt irgendwann so, ja sag mal, ihr habt doch hier auch Speaker aus London, oder? So, ja. Ja, ich bin da mit Privatjet da, ich habe da noch ein paar Plätze frei, kann ich mitnehmen. Ja, und sind die dann mit ihm zusammen zurückgeflogen. War schon ganz schön cool.
Aber auf der anderen Seite hat er in seinem Vortrag eine thematische Folie gehabt und eine Mark in Space. Dann eine thematische Folie und dann wieder Mark in Space. Das scheint ein sehr einschneidendes Ereignis in seiner Biografie gewesen zu sein. Und immerhin ist er ja der erste Afrikaner im Weltall gewesen.
Ja.
Da frage ich mich, da gibt es noch einen anderen Afrikaner, der hatte auch was mit Weltall zu tun. Wieso steigt der eigentlich nicht in seine eigenen Raketen ein?
Ja, noch funktioniert das wohl noch nicht mit der AI.
Der weiß, wie die zusammengebaut werden. Ja, Linus hat russische Kernel-Maintainer rausgeworfen und das mit entsprechenden Linus-Sprüchen garniert. Wir haben über den jährlichen Linus-Torwarts-Ausraster, der muss einfach dabei sein. Ja.
Ja, beziehungsweise es gab ja noch einen jetzt gerade vor 2 Wochen gegen Google.
Ja.
Irgendwie, bitte Einreichung nicht am letzten Tag des Merge Windows einreichen.
Tja. Linux läuft all dafür jetzt mal im PDF-Dokument. Das ist total lustig. Da hat jemand tatsächlich den JavaScript-Core im PDF-Reader benutzt, um daraufhin einen RISC-V-Emulator zu portieren und da drin läuft dann der Linux-Kernel.
Aber der läuft doch auch noch woanders, oder?
Ja, also kann man hier sehen, ne? So läuft hier, bootet im PDF.
Aber nein, rein technisch läuft der dann.
Achso, der läuft noch woanders, ja. Der läuft auch noch woanders, nämlich auf dem. Nein, das ist jetzt tatsächlich jetzt Doom erstmal. Ja? Wir haben die Folien in der falschen Reihenfolge. Na egal.
Nee, der Grund war, bevor Linux lief Doom auf dem PDF.
Ja, das stimmt. Jemand hat tatsächlich Doom auf einem Apple HDMI Lightning-Dongle, also Adapter, zum Laufen gebracht. Auf dem Adapter.
Ja? Ja gut, aber wenn die Geschichte weitergeführt wird, ist das nächste, was kommt?
Kam raus, auf dem Adapter läuft ein abgespecktes iOS. Deswegen sind diese Dinger so scheiße teuer. Ja, völlig sinnloserweise. Ja,
nee, aber Michael, warte, wenn diese Geschichte weitergeführt wird, ist das nächste, was läuft, also wenn Doom immer das erste ist.
Dann läuft über der Linux-Kernel drauf, genau.
Genau.
Ja, Linux läuft übrigens auch auf einem 4004. Das ist ein 4-Bit-Prozessor von Intel. Läuft super, dauert 4,81 Tage zum Booten. Und es gibt davon ein Video. Das Video ist aber nicht 4,81 Tage lang. Er hat es ein bisschen gerafft, ein bisschen. Ja. Könnt ihr euch hier angucken. Aber es ist lustig, dass diese LEDs da unten, die blinken wie wild. Das ist auf jeden Fall eine coole Lightshow.
Na gut, die brauchst du auch, weil du ja sonst nicht weißt, ob du noch im Booten bist oder ob er sich aufgehängt hat.
Ja. Dann haben wir 30 Jahre Linux-Magazin gehabt dieses Jahr.
Hey.
Ja. Der Nils hat ja da mal irgendwie beigetragen. Eigentlich haben wir alle dabei getragen, weil ich glaube, von uns sind da auch Artikel drin erschienen.
Ja, denke ich schon.
Über die Jahre. Ja.
Ja, herzlichen Glückwunsch an die Kollegen.
Ja. Nicht so gut sah es aus dieses Jahr für die Mozilla Foundation. Die haben 30% der Leute entlassen und wollen sich jetzt mit Werbe- und KI finanzieren. Der Google-Such-Deal ist auch gefährdet oder fällt auseinander. Ja, sieht nicht so gut aus. Ich finde ja, die sollten sich irgendwie auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren, ja, und nicht so viel anderes Zeug machen. Wenn ich mir angucke, was in dem Firefox also drin ist, das ist alles ein bisschen Bloatware, finde ich.
Ja. Ja, wobei die Rust-Programmiersprache finde ich schon sehr wertvoll, dass die von Mozilla gekommen ist.
Ja, aber das wird dann so überlagert von irgendwelchen VPNs und sowas, die da anbieten, so ein Quatsch. Ne?
Naja, die rappeln sich schon wieder. Ich bin da positiv gestimmt.
Ja.
Muss ja auch ein bisschen Optimismus verbreiten.
Kommen wir zum Thema Sovereign Cloud.
Oh, okay, so viel zum Thema Optimismus.
Das Erste, was ich gefunden habe, war ein schöner Bericht bei Heise von einer Veranstaltung namens Smart Country Convention des Branchenverbands Bitkom. Und was ich da gelesen habe, hat mich wieder zurück in die Linux-Tag-Zeit, so 2005, geworfen. Ja,
ja, alles schon mal gehört,
alles oder? Schon mal gehört irgendwie, ja, und gedacht, dass das vielleicht irgendwie, dass man da schon drüber ist. Ja, sowas wie, ja, also Open-Source-Software macht man ja nur, weil es billiger ist, ja. Oder ob das jetzt ein Sicherheitsgewinn ist, wissen wir nicht so genau. Ja. Und also ja, das können wir schon machen, aber eine Beschränkung auf Open Source mit Sovereign Cloud, nein, das machen wir nicht. Ja. Also ja. Immer wieder dieselben, oder hier auch diese Geschichte mit der Einsatz, ob man Open Source oder Closed Source anhängt, ist eine politische Frage. Ja. Das ist doch völliger Bullshit.
Wenn man einfach beliebige Leute einlädt, über einen Begriff zu reden, wo jeder seine eigene Definition hat, kann eigentlich nicht viel bei rauskommen. Und insofern kann ich jedes Unternehmen verstehen, was eben auch aus den entsprechenden Initiativen wieder rausgeht. Nextcloud zum Beispiel ist aus der...
Redest du jetzt von Open Source oder von Souveränität?
Ja, von Souveränität, aus Gaia X. Mhm.
Aber auf diesem Panel hier waren auch, da war kein einziger, der irgendwie Kompetenz vorzuweisen hatte in diesem Thema, fand ich. Ja. Aber na gut, was wollen wir erwarten? Anders bei der OSB, bei der Open Source Business Alliance, die hat gefordert, dass wir komplett auf freie Software umsteigen und dass wir sowieso jetzt schon so weit sind, dass die wesentlichen Teile der Infrastruktur sowieso schon in Open Source sind. Also kann man auch darauf hinarbeiten, da komplett drauf umzusteigen und da auch einen Plan für gemacht. Das ist auch ganz interessant zu lesen, kann ich auch jedem mal ins Herz legen.
Ist ein weitreichender Claim, aber im Prinzip kann man da einen Stempel draufsetzen, oder?
Ja, wobei Souveränität ja nicht nur die Existenz der Softwarekomponenten unten drunter ist, sondern eben auch die Existenz des darauf aufgebauten Servers.
Ja?
Ja. Also das muss man ja schon...
Der Prozesse, der Daten und so weiter, klar, das ist eine Menge, aber nicht jeder definiert das gleich. Und wenn halt ein Hyperscaler vorbeikommt und sagt, naja, solange wir da jetzt irgendwie ein bisschen drauf gucken, dann ist es auch okay, wenn wir das in die USA, nach China, wer weiß wohin schieben. Also dann ist es wertlos in meinen Augen, der Begriff,
ja.
Nicht die Idee dahinter.
Ja, dann gab es ja Linux, da haben wir ja ganz, ganz oft drüber berichtet und ganz, ganz lange Jahre und wir haben so den Aufstieg und Fall von Linux beobachtet und da gibt es jetzt ein Open Source Sabbatical, wo sie zwei Kurzzeitstellen besetzen, um an irgendwelchen Fachanwendungen rumzubasteln. Ich finde das ja ein bisschen feigenblattmäßig. Ja. Also das ist ja irgendwie so ein Tropfen auf den heißen Stein und es irgendwie hört sich für mich so an wie so eine politische Rückstellungsmaßnahme von irgendwelchen Leuten da. Also finde ich ein bisschen zu wenig, ehrlich gesagt.
Ich habe heute einen guten Vortrag hier für Foscon gehört zum Thema Linux Open Source in Behörden und Feld. Da ging es auch so ein ganz bisschen darum. Ich meine, es ist nicht die einzige Initiative und das gibt ja zum Glück dann auch wieder Anlass zur Hoffnung. Also
ja, wie steht es eigentlich in den Behörden tatsächlich? Ja. Das Lustige ist, Faxen tun nur noch die Behörden untereinander in Frankfurt, damit es schnell geht und direkt beim Empfänger ankommt.
Mhm, ja. Ja, hört sich doch ein bisschen nach E-Mail an,
ja,
oder?
Okay. Ja, okay. Die CT hat das zugefaxt gekriegt wahrscheinlich, genau.
Wahrscheinlich,
Die Pressemitteilung.
Ja, ist doch spannend, dass die CT da noch ein Faxgerät hat. Also ich meine, wer hat denn noch ein Faxgerät? Hat jemand von euch noch ein Faxgerät?
Fax to Mail, ja.
PDF to Fax.
PDF to Fax, ja. Ein Faxmodem, ja super.
Ja.
Das klappt dann aber mit AOL dann nicht mehr.
Ich habe gar keine Leitung mehr dafür liegen bei mir zu Hause. Naja, so, 20 Jahre ODF-Format, das war ja auch eine riesen Diskussion am Anfang, als das rauskam und so eine riesen Konkurrenzsituation zwischen ODF und dem Microsoft-Format.
Genau, Office Open XML.
Genau, das Word-Format, wenn ihr das nicht wisst, ist ja eigentlich eher so ein Core-Dump, der einfach auf die Platte geschrieben wird. Deswegen war das immer so schwierig auch zu parsen in anderen Softwarepaketen. 20 Jahre, das ist auch einen langen Weg gegangen.
Ne? Ja, und hat es uns als Menschheit vorangebracht? Insgesamt die Diskussion?
Ja. Ja, die Diskussion nicht, aber das Format schon.
Ja, wirklich?
Ja, finde ich schon.
Okay.
Also
ich würde es nicht.
Das ist aus meiner Sicht ein großer Fortschritt gegenüber einem Binary-Plop.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Trotzdem fand ich selbst ODF immer ganz schön mächtig. Schwergewichtig, schwer zu verdauen.
Wo wir bei schwergewichtig sind, gehen wir mal zum Thema Gesundheit. Ja, auch da gibt es gute Überleitung. Ne? Auch da gibt es das Problem von Softwareabhängigkeit und da ist auch insbesondere das Problem, dass halt die Leute alle Doppelsachen bauen. Ja? Also hier bei den Fördermittelbeantragungen, da wurden tatsächlich für 11-mal für dieselbe Software Gelder beantragt, weil jedes fucking Bundesland baut dieselbe Software nochmal. Ja? Also da sind irgendwie so Sachen, kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Ja? Das ist irgendwie so eine Sache, die verstehe ich irgendwie nicht.
Ja? Aber auch da wäre ja Open Source eigentlich die Lösung, weil man da ja kollaborativ zusammenarbeiten kann und eben diese Mehrfachentwicklung
vermeiden. Ja, wenn man mal guckt, ganz oben 5% der Fördersumme fallen nur auf länderübergreifende Projekte. Der Rest sind alles so lokale Lösungen, die dann immer wieder neu gebaut werden. Ja, die E-Patientenakte ist so ein Beispiel dafür. Wer benutzt denn hier die E-Patientenakte? Wer hat sich durch das Anmeldeverfahren gequält, über das wir letztes Jahr, da haben wir nicht drüber geredet? Einer? Okay. Also 20 Jahre hat es gedauert und es ist ziemlicher Murks, finde ich. Ich habe das auch gemacht und man meldet sich an mit seinem digitalen Personalausweis und dann muss man noch durch zwei weitere Authentisierungen, weil die Krankenkasse vertraut dem digitalen Personalausweis nicht, dass das irgendwie funktioniert mit der Authentisierung. Deswegen machen wir noch zwei weitere, die mit irgendwelchen windigen Internetfirmen zusammenarbeiten, wo ich dann irgendwie anrufen muss und mich irgendwie mit nach Pakistan verbinden lassen muss, um da so eine Videokonferenz zu machen. Okay.
Und was ist das dann? Das ist doch irgendwie eine File-Sharing-Plattform,
oder? Ja, das ist ein glorifiziertes Dropbox. Ja, mehr ist es nicht. Aber hat ja 20 Jahre gedauert. Selbst Lothar Wieler sagt, 20 Jahre ist ein trauriger Witz. Ja. Und das Ganze ist auch nicht richtig fertig. Das ist die Aussage von einem Entwickler, als er da gesagt bekommen hat, so, wir bringen das jetzt online. Und dann hat er gesagt, ja nee, es funktioniert noch nicht. So Schrumpel-Bananen-Software und so. Ja, und es ist auch noch unsicher. Ja, weil man findet ständig irgendwelche Lücken, weil es halt komplett overengineert ist und man über 1000 verschiedene Möglichkeiten reinkommen kann und irgendwie es gibt hier Millionen von Ausnahmen und aufeinander gestapelte Layers von Softwarepaketen und sowas, also ganz, ganz schlimm. Ja. Und wir haben da jetzt mal die AI gefragt. Ja. Hey, alte Synapsenwatte, wie würdest du diese komplett overengineerte Scheiße bezeichnen?
Also Nils, das ist ein Prompt, der dann funktioniert. Ne?
Genau. Ah, okay, verstehe.
Technische Rube Goldberg-Maschine, also das sind jetzt die Sachen, die rauskamen. Ja? Panzerfaust auf Mückensoftware, Quanten-Blockchain-Microservice-Monolith, ich fand es sehr kreativ, hypermodulare Chaos-Orgel und das kam tatsächlich ohne weiteren Prompt hier raus, genau aus dem da. Ne? Intergalaktische Overengineering zu Klob, Infinite Recursion Orchestrator 9000.
Trademark.
Kosmische Event-Driven Gulaschmaschine. Sehr schön fand ich Bürokratie-Compiler. Und mein absolutes Favorite ist thermonuklearer Dependency-Haufen. Ja.
Ja.
Wie sieht es in anderen Ländern aus? Genauso scheiße.
Höhlenhamsterrad ist auch noch eine Alternative.
Ja. Kommen wir doch mal zu dem Thema, was damit verbunden ist: Bürokratieabbau.
Ja, also wir haben zum ersten Mal ein Digitalministerium. Ja.
Das ist ja schon mal ein Schritt voran.
Aber so. Der Typ hat vorher beim Mediamarkt gearbeitet, oder?
Hat er.
Hat den Leuten Tintenstrahldrucker verkauft.
So, aber die Frage ist ja, was rauskommt. Mehr Cyber. Tja, da sind sie jetzt noch nicht dran, da kann man sie jetzt noch nicht dran messen, ja. Also es ist 2024, müssten wir schauen, wie es 2025 ist, aber das wird wahrscheinlich, dieser Trend wird nicht zurückgehen sozusagen.
Nee, das glaube ich auch nicht. Ich habe hier die Daten nochmal heute vom, das so grob gerundete Werte von dem Vortrag heute Public Money, Public Code oder sowas ergänzt. Das fand ich mal ganz interessant, mal zu sehen. So schwer zu erheben, die Zahlen, habe ich gelernt, aber etwas weniger als 20 Milliarden gibt der Bund im Jahr für IT aus, über allen möglichen Kram, und allein ein Zehntel davon sind Lizenzen.
Aber wenn er Geld ausgibt, ja, dann für das Richtige.
Aber was wir hier nicht sagen wollen, ist, dass es ja kostenfrei sein soll, sondern wir wollen ja diese dafür motivieren, dass das Geld in die richtigen Bahnen gelenkt wird.
Ja, ja, hier haben die Behörden dafür gesorgt, dass so ein armer Mann 1700 Briefe vom Finanzamt bekommen hat, wegen einem Bug. Stellt euch vor, ihr macht morgens die Tür auf und da steht der Postbote mit 1700 Briefen vom Finanzamt.
Aber dann muss ich mich auch fragen, was muss das denn für ein Bug sein, dass eine Zeitumstellung 1700...
Wir werden es, glaube ich, nie erfahren, denke ich. Ja. Dafür darf die Bundesregierung jetzt bei Facebook bleiben. Genau. Das ist erlaubt.
Also da muss man ja sagen, da hatte der Bundesdatenschutzbeauftragte hatte gesagt, das finde ich nicht so prall, ja, wenn die deutschen Ministerien und Behörden dann hier bei Facebook sind, und hatte das dann sozusagen
eat untersagt. Eat your own dog food.
Ja. So, und
keine Impressum übrigens.
Und dann hat man geklagt, oder wahrscheinlich hat Meta geklagt, und vor dem Verwaltungsgericht Köln hat das dann eben nicht standgehalten, dieses Verfahren. Und somit kann man jetzt wieder zurück.
Ja, Meta bezahlt übrigens ziemlich viel Geld an Europa wegen Datenschutzverletzungen. Das hier sind die Top 10 der größten GDPR-Fines. Was ich dafür spannend fand übrigens, ist, dass ganz oft die irländische Datenschutzbehörde im Spiel ist, wo man ja eigentlich immer dachte, ja, die Irländer sind ein bisschen lapsig, aber die holen sich, glaube ich, ihre Steuerausfälle, die sie durch das Steuerparadies haben, wieder so zurück. Ja, also ich meine, 1,2 Milliarden ist schon ganz schön fett, ne?
Und oh, sind gut vertreten in der Top-10-Liste mit 6 Einträgen.
Ja, in der Tat. Ja, und in jedem Aktenstapel lässt sich halt viel verstecken, und das wird schwierig werden mit dem Bürokratieabbau. Ja. Ja. In Deutschland ist alles reguliert. Alles.
Naja, es wäre auch schöner, wenn das jeder dürfte, oder?
Das ist jetzt nicht von der KI generiert. So.
Das ist richtig verboten, ja. Da gibt es gar nichts zu lachen.
So, jetzt haben wir nochmal den QR-Code, wo ihr vielleicht euch dann nochmal draufschreiben könnt. Jeder nur einmal, bitte. Es gab so eine Meldung, wo, als ich die gesehen habe, und ich glaube, du hast es auch gesehen, ne, gesagt so, was soll ich davon halten? Ja, was soll ich davon halten? Der BND hat jetzt einen Fanshop.
Ja. Also, das fand ich am Anfang so obskur, dass ich erstmal geprüft habe, ob das eine Fake-Shop ist. Ja? Ob da irgendjemand gesagt hat, okay, da...
Mit Who is?
Mit Who is, genau.
Ich finde es großartig, ja. Und ich sag mal so. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und haben hier zwei wunderschöne BND-Taschen, die ihr natürlich sehr stolz auf dem Frostcon tragen dürft dann. So, und die werden wir jetzt verlosen. Da gebe ich jetzt mal das Mikrofon kurz ab. Die anderen beiden müssen euch jetzt unterhalten.
Ja, dann ja. Verlos mal.
So, dann schauen wir erstmal. Ihr habt euch hoffentlich alle eingetragen.
Ah ja, hier, ich habe nochmal hier, ich weiß nicht, wie das in Bonn aussieht. Ich habe nochmal die aktuelle Werbung, die aktuelle Litfaßsäulenwerbung eingeblendet. Der BND plakatiert im Moment gerade im großen Stile.
So, ich probiere das mal. Die erste Zeile solltest du weglassen.
Wir verschwenden hier unsere wertvollen Minuten. Ey.
Ja.
Das nächste Mal Automatisierung.
Alles im Namen.
Oder wir tun das nächste Mal so einen 30-Sekunden Werbeblock rein, um uns zu...
Ah, jetzt.
Hier. Mikro, da. So, dann gucken wir mal, wer gewonnen hat. Frank. Wer ist Frank? Dann.
Ah. So, wo. Ah.
Genau. So, und wir haben noch einen zweiten.
Okay, ich höre schon, die Socken sind noch populärer. Ich kenne das eigentlich immer nur von Temu, diese laufenden
Räder. Wer ist Mörb? Da ist Mörb.
Wo?
Ja, okay.
Wo? Ich habe nicht gesehen.
Ich glaube dort.
Ja. Ah, da. So. Viel Freude damit.
So, jetzt haben wir unsere Vortragenden an sich verloren, das ist aber egal. Wir wissen jetzt nicht, was kommt, aber ihr wisst ja, was kommt. So. Ja, was passiert, was ist sonst noch so passiert? Was kann man noch so Tolles im Internet machen? Lollis bestellen. Also, ich habe auch jetzt, also ich bin ein bisschen nochmal zurückkommen zu dem BND. Ich weiß nicht so genau, war das gut, dass ich da jetzt irgendwie bestellt habe mit meiner Privatadresse? Das ist bestimmt ganz schlecht gewesen.
Ja, warte ab, bis die 70.000 Taschen kommen.
Genau, bis die 70.000 Lollis kommen. Right to Repair, auch ein interessantes Thema. Da hat sich bis jetzt noch nichts wirklich ergeben, obwohl es eigentlich das Bestreben gibt, da was zu ändern dran. Und das finde ich sehr traurig, vor allen Dingen, wenn man den Grund weiß. Das ist jetzt noch von der letzten Bundesregierung, es war Ende letzten Jahres. Ja, die Ministerien konnten sich leider nicht einigen, da was zu machen, weil sie sich in solchen Details verloren haben, wie zum Beispiel, was ist denn die Regelung für Ersatzgeräte während der Reparatur? Und wegen so einem Scheiß gibt es dann halt keine Regelung. Ja?
Mhm. Vielleicht sollte man da eben auch das Open-Source-Prinzip Release Early, Release Often machen und sich mal trauen, erst so einen Gesetzentwurf mal auf die Schiene zu setzen und dann zu schauen, ob es schon 80% der Probleme löst und die anderen 20% dann eben über die Zeit nachsteuern.
Ja, in den USA sieht das noch ein bisschen düsterer aus. John Deere zum Beispiel, das sind ja, die sind dafür bekannt, da haben wir schon mal darüber berichtet, dass sie so DRMs in ihre Traktoren einbauen. Das ist dann sehr schön, dann prallen so Konservative mit Konservativen zusammen, wenn es darum geht. Und die haben jetzt auch anscheinend einen massiven GPL-Verstoß an den Hacken.
Und dann sind sie ja in einer Linie zu betrachten wie MG hier,
hatten wir eben heute auch. Ja. Anders macht das zum Beispiel Teufel, die haben dieses Jahr einen Open-Source-Bluetooth-Lautsprecher rausgebracht. Schönes Projekt, allerdings fürchte ich ja, dass das so eine Eintagsfliege ist. Es gibt ein nettes Interview mit dem Entwickler da, der das gemacht hat, und ich glaube, das ist so ein Ding, was einfach von einem Entwickler da getrieben wird, und ich glaube, der nächste Lautsprecher, der von denen rauskommt, ist wieder ganz normal proprietär. Das, finde ich, sollten die mal als Konzept durchziehen. Ne? Aber ich glaube, das passiert halt nicht.
Gucken wir doch mal. Also ich bin da wieder eher der Optimist.
Genau. Und außerdem muss man denen eine Chance geben. Ja, das Gardena auf Drehstromadapter. Der tummelt sich ja durchs Internet die ganze Zeit. Ja. Der heiße Scheiß, man kann den sogar kaufen.
Okay.
Sehr schöne Sache.
Aber so ein bisschen anders als hier
skizziert. Ja, das Lustige ist, da kam tatsächlich heute Morgen noch eine News, die wir noch reingenommen haben, denn tatsächlich hat jetzt einer einen Gardena auf HDMI-Adapter gebaut, der auch wirklich funktioniert. Ja?
Jetzt fragt man sich natürlich, warum?
Ja, die Idee ist irgendwie, er hat sich das Lied vom Tod dann durchgeschickt. Ja. Die Idee ist irgendwie, den Film in Töne umzuwandeln und dann durch den Schlauch zu schicken, auf der anderen Seite wieder umzuwandeln zurück. Der Artikel dazu, ich weiß nicht, wer das bei Golem schreibt, ja, aber also das ist wirklich sehr, sehr nerdy. Der erzählt nämlich erstmal 3 Seiten über das russische Weltraumprogramm. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, wie das russische Weltraumprogramm mit Gardena zu HDMI zusammenhängt, dann müsst ihr den Artikel lesen. Sehr spannend. Politik und IT. Letztes Jahr haben sich ganz viele deutsche Politiker gefragt, was zum Henker ist Signal?
So, dann fragen wir auch mal, wer nutzt denn Signal hier? Siehst du, hier wissen alle, was Signal ist.
Wir wissen alle, was Signal ist. Donny wusste nicht, was Signal ist. Aber gute Nachrichten gibt's auch. Karl Lauterbach ist bei Signal. Ja, was war passiert? Die amerikanische Regierung hat so eine Chatgruppe aufgemacht, so wie wir das auch machen. Ja, wir machen auch hier so eine Chatgruppe auf für den Talk. Ne, dann sagen wir irgendwie so, was bringen wir alles, wen beleidigen wir dieses Jahr? Ja, nur bei denen lassen die dann halt ein paar Bomben auf die fallen. Ja. Und reden auch darüber, wann und wie das passiert und gut gemacht, Feuer, amerikanische Flagge und so. Ja. Das Problem war nur, dass sie da einen Journalisten eingeladen haben dazu, zu dieser Gruppe. Ja. Und Wie der da reingekommen ist, ist auch so eine coole Story, wo man sich denkt, Alter, was sind da für Leute am Ruder? Ja? Da hat irgendwie einer der Presseleute vom Weißen Haus eine E-Mail bekommen von diesem Journalisten und hat diese E-Mail weitergeleitet an Tim Walz. Und Tim Walz hat einfach eine beliebige Telefonnummer aus dieser E-Mail genommen und als Brian Hughes, das ist der Typ aus dem Weißen Haus, in sein Adressbuch abgespeichert. Ja? Also irgendwo aus der E-Mail irgendwie die erste Zahl, die er gefunden hat, das ist bestimmt die Telefonnummer von dem, ja.
Aber das kann doch schon mal passieren.
Ja, kann ja schon mal passieren, ja. Besonders ja bei so High-Security-Geschichten, ne. So, und so war der halt da plötzlich drin. Das Lustige ist, der Reporter hat erst gedacht, das wäre ein Fake irgendwie, ja, in dieser Chat. Und naja. Ja, währenddessen.
Auch kein großer Unterschied.
Genau, auch kein großer Unterschied. Und die USA sind aber auch sonst ganz gut drauf. Sie haben dieses Jahr, oder letztes Jahr war das, ein Kampfjet versenkt. Das ist übrigens Fake News. Also nicht das da, das ist keine Fake News. Das da ist KI generiert. Ja, Urheberrecht und Projekte. Wer kennt das? Und doch relativ wenige, sag ich mal. Das ist das Logo von Winamp.
Und Michael, was hat das mit AOL zu tun?
Keine Ahnung. AOL hat irgendwann mal zu einem Zeitpunkt alles gekauft, was nicht mehr drei auf dem Baum war.
Ja.
Ja, Winamp ist ein MP3-Player aus grauen Vorzeiten. Kann ich übrigens sehr empfehlen, das Winamp Skin Museum. Da kann man sich alle Skins, irgendwie alle verrückten Skins angucken und auch direkt benutzen. Also da ist ein kompletter webbasierter Winamp quasi implementiert. Der Winamp Source Code ist dieses Jahr online gestellt worden als Open Source in Anführungszeichen. Dann gab es irgendwie tierisch Backlash von der Community, dass es keine Open-Source-Lizenz wäre und alles totale Scheiße ist. Und dann haben sie das Ganze wieder rausgenommen und seitdem hat man davon nichts mehr gehört. Hm. Hat das irgendwie einen Wert, den Winamp-Source-Code? Wahrscheinlich eher nur so historische, also wissenschaftlich-historische.
Was hat denn gefehlt?
Die Lizenz war einfach Mist.
Ach so, okay.
War halt so eine selbstgestrickte mal wieder, wie das immer alle
machen. Ach so, okay, das ist natürlich besonders schlecht.
Ja. 30 Jahre alt ist auch MP3. Auch ein Meilenstein, sage ich jetzt mal, die Musik, der Doomsday der Musikindustrie. Ja, das Team vom Fraunhofer hier oben. Ja.
Und es gibt auch noch letztlich keinen wirklichen Update dazu. Ne? Ich meine,
ja, da hat schon ein bisschen was getan, aber
so ein bisschen Ock noch da und so weiter. Inneren, aber.
Ja. Ja, Elasticsearch ist wieder Open Source. War zwischendurch mal nicht Open Source. Das ist auch so ein Pattern, was wir immer wieder sehen. Ja, dass Projekte denken, ja nee, wir können das jetzt alles proprietarisieren und dann das Ganze wieder rückfahren.
Schwierig, da den Überblick zu behalten.
Ja. Aber die Frage ist ja, was war dann die Veränderung der Landschaft?
Die Landschaft hat sich verändert. Nein, die Landschaft hat sich verändert.
Okay, aber war das vielleicht...
Soll man die Begründung fürs Proprietär machen und für wieder Open Source?
Vielleicht, weil Amazon einen Fork gemacht hat?
Ja, das war zwischendrin, ja, Open Search, ja. Dasselbe ist übrigens passiert auch mit Redis. Auch im März 2024 war es noch BSD, dann wurde es Closed Source, nein, nicht Closed Source, aber halt so komische Lizenzen und dann jetzt vor kurzem wieder AGPLv3 dazugefügt. Hin und zurück. So, dann eine Schlagzeile, die wir gesucht haben.
Ja, okay. Wer kann sich vorstellen, was das bedeutet? Oh, da gibt es einige Hände, die in die Luft gehen.
Also die Story ist folgende. Jemand macht ein Foto für eine Fototapete. Diese Fototapete wird im Baumarkt verkauft. Ich klebe mir die Fototapete an die Wand. Ich mache ein schönes Selfie für Facebook von mir mit der Fototapete im Hintergrund und der Kaffeetasse in der Hand und kriege eine Abmahnung ins Haus, weil ich illegalerweise die Fototapete mit auf meinem Foto hatte. Das muss bis vor den Bundesgerichtshof gehen, um sowas irgendwie... zu entscheiden, ja. So. Und das Lustige ist, die Entscheidung ist auch so tatsächlich, dass gesagt wurde, ja, also das ist jetzt nur nicht legal, weil man hätte auf die Fototapete draufschreiben müssen, dass das so nicht erlaubt ist mit dem Fotos machen.
Ja. Ja, und da fragt man sich, wie könnte denn so ein Hinweis aussehen?
Das haben wir dann wieder die KI gefragt und die KI hat uns ein Bild gezeigt, wie das Ganze aussehen könnte, so ein Hinweis auf dieser Fototapete. Ja, was sagen eigentlich die Tech-Bros dazu? Alles weg. Disruptives Verhalten.
Genau.
OpenStreetMap 20 Jahre, haben auch hier einen Stand. Cooles Projekt.
Ja, und sehr wichtig.
Ja, super wichtig und auch von mir quasi wöchentlich benutzt.
Sie haben auch morgen früh einen Talk.
Ja, Am morgen frühen Tag. Ja, vor allen Dingen finde ich schön bei OpenStreetMap, dass da halt auch die Sachen drauf sind, die auf normalem Google Maps zum Beispiel nicht drauf sind, so Feldwege und Radwege und so ein Zeug.
Ja. Kennt jemand noch so die OpenStreetMap von den ersten 3 Monaten oder sowas, so London, GPS-Tracks oder sowas? Schon ein Unterschied zu heute, würde ich sagen.
Ja. Oh. Aber das ist aus meiner Sicht eines der besten Beispiele, die man hier zeigen kann, dass eine Menge Helfer eben zu einer guten Qualität auch führen.
Definitiv.
Ja. So, und ich glaube, dass tatsächlich sind wir jetzt an unserer letzten Folie gleich angekommen. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass die Cloud kein USB-Stick ist.
Ja. Warum? Na, weil USB-Stick eine Urheberrechtsabgabe haben? Ist doch so,
ja, oder? Ja, USB-Sticks haben eine Urheberrechtsabgabe und die Cloud jetzt nicht, weil die Cloud ist kein USB-Stick, hat der Gerichtshof gesagt.
Und das reicht schon als Grund?
Das reicht. Dann ist es ein USB-Stick.
Ja, für die Festplatten. Der Einwurf war öffentliche Cloud, nicht private Cloud.
Ja. Also, ja. Gibt da lustige Sachen, wer sich damit ein bisschen beschäftigt mit diesen Urheberrechtsabgaben, das ist sehr, sehr bizarres Thema, sage ich jetzt mal, ja. Vor allen Dingen auch, wie das Ganze dann verteilt wird und so. Ja, das ist alles sehr, sehr seltsam, sag ich jetzt mal. Gut, das war's für uns für dieses Jahr. Wir haben es tatsächlich geschafft durch 114 Folien in knapp einer Stunde und bedanken uns fürs Zuhören. Wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr das natürlich jetzt stellen.
Oder wenn wir was vergessen haben, dann sind wir sehr daran interessiert, Updates zu bekommen. Wir nehmen gerne Pull-Requests an.
Ich glaube auch, wenn ihr auf den Link geht hier, da unten, dann bekommt ihr, glaube ich, auch die Deleted Scenes sozusagen, die Sachen, die wir rausgenommen haben. Könnt ihr euch angucken.
Ja, aber wir haben da drüben noch eine Frage von...
Erstmal bitte einen Applaus. Ah, oh. Die erste Frage habe ich gefunden.
OpenSUSE ist auch 20 Jahre jetzt geworden im August.
Ah, okay.
Hatten wir es nicht letztes Jahr?
August, ja, August. Ja,
also das Problem bei uns ist immer, wir machen immer von August zu August, weil,
ne? Ja. Aber auf jeden Fall ist ein wichtiger Hinweis, nehmen wir jetzt auch nochmal mündlich auf, OpenSUSE ist
herzlichen Glückwunsch zum 20. Ja.
Weitere Fragen oder Kommentare?
Ansonsten sehen wir uns gleich auf der Nordparty.
Da vorne ist eine. Dort haben wir noch eine letzte, bevor es zur Party geht.
Party. Bemerkenswert fand ich auch diese ganze WordPress-Geschichte. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt.
Erzähl.
Also dass der Gründer von WordPress so richtig hart gegen einen Hoster vorgegangen ist. Ein WordPress-Hoster. Ah, okay. Und da halt auch die Frage ankommt, will man dann noch WordPress verwenden und so, wenn man dann...
Ja. So, das ähnliche Problem wie bei Redis wie heißt die andere Datenbank nochmal?
Elastic,
genau. Ja, also so der Service gegen das Projekt sozusagen.
Mhm. Ja, okay, danke für den Hinweis. Okay,
gut,
würde ich sagen, damit wir nicht zwischen
weitere
euch
Fragen
und der...
oder Kommentare? 3, 2, 1. Dann nochmal einen großen Applaus.
Und wir sehen uns alle jetzt auf der Nordparty. Vielen Dank.